Wüste Welle 96,6 MHz, 97,45 im Kabel und im Internet wüste-welle.de. Ihr hört die Sendung Still. Still hört ihr einmal im Monat, Mittwoch, 11 bis 12 Uhr. Die Erstausgabe der Sendung am 21. Mai, 11 Uhr. Wiederholung dann am Dienstag, 10. Juni um 10 Uhr. Thema der Sendungen sind Mythen und Tabus rund um Schwangerschaft und Geburt. Verantwortlich für die Sendung Eis und Drei. Und ich freue mich, die erste Sendung der neuen Sendereihe Still mit Dr. Lisa Unterberg von der Initiative Pusteblume gestalten zu dürfen.
Hallo.
Meine Einstiegsfrage an dich: Was ist dein persönlicher Mythos zum Thema Schwangerschaft, Geburt?
Also der Mythos, unter dem ich oder auf den ich selber sozusagen reingefallen bin, wenn man es im Zusammenhang mit Mythos sagen will, oder die Vorstellung, die sich als vollkommen jenseits jeglicher Realität herausgestellt hat, als ich schwanger war und Kinder gekriegt habe, war die Tatsache, dass ich tatsächlich, bevor ich Kinder hatte, geglaubt habe, man könnte sich Dinge zu diesem Thema anlesen. Also man kann sich natürlich Dinge zu diesem Thema anlesen, das ist aber, hat häufig dann mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Und ich bin wissenschaftlich ausgebildet und war das gewohnt, dass wenn neue Sachen in mein Leben kommen, dass ich mir Bücher ausleihe oder Bücher kaufe und ganz viel lese und dann irgendwie damit klarkomme. Und das stimmt im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Geburt wirklich nur zu ganz, ganz kleinen Teilen, weil ganz vieles, was da passiert, so mega komplex ist, dass man das, glaube ich, gar nicht auf Buchseiten runterbrechen kann und so individuell ist, dass man das gar nicht in Büchern verallgemeinern kann und dann auch ganz viel jenseits von kognitivem Verstehen liegt. Also ich erinnere mich an Stillsituationen, wo ich wirklich verzweifelt bin, weil das, da geht es halt um Beziehungen und so weiter und das kann man sich nicht anlesen. Also kann man sich ja auch nicht ein Buch drüber lesen, wie man eine glückliche Ehe führt oder so. Das hat ja auch mit der Realität häufig nichts zu tun und ich glaube, so ist das mit Elternschaft auch. Das ist so ein ganz großer Realitätsclash, den ich hatte und wo ich auch denke, das ist ein Mythos, der sich für mich total entzaubert hat.
Du bist für die Initiative Pusteblume hier.
Ja.
Die Initiative beschäftigt sich auch mit dem Thema.
Genau, die beschäftigt sich mit Schwangerschaft und Geburt im großen Teil. Deswegen bin ich hier zu Gast. Und wir beschäftigen uns mit den Familien, die am Ende einer Schwangerschaft oder einer Geburt kein lebendiges Kind im Arm halten, sondern ein totes. Wir beraten, begleiten Familien rund um pränatale Diagnose und den Frühtod eines Kindes, womit wir meinen, dem Tod eines Kindes während der Schwangerschaft oder rund um die Geburt. Und wir schaffen Begegnungsangebote, damit Familien oder Menschen, die in dieser ungeheuerlichen Situation sind, ein Stück weit aus ihrer Einsamkeit rauskommen und einfach mitkriegen, es betrifft nicht nur mich alleine, sondern es gibt ganz viele Menschen mit ähnlichen Geschichten. Wir schaffen Räume, in denen Austausch möglich wird, in denen an die Kinder gedacht werden kann, an denen gemeinsam getrauert werden kann und in denen man eben einfach gut zusammen ist, obwohl man eigentlich in so einer Situation total alleine ist.
Was für Angebote habt ihr da?
Also ein Teil unserer Arbeit ist eine Akutbegleitung, nennen wir das. Das heißt, das ist tatsächlich total individuell, dass wir Familien, die sich bei uns melden und sagen, oh Gott, wir kommen gerade vom Arzt und da ist kein Herzschlag mehr, was sollen wir jetzt tun? Dass wir die begleiten und beraten. Wir haben Gruppenangebote, sowas wie Trauergruppen, aber auch in Zusammenarbeit mit Hebammen. Rückbildungskurse für Eltern oder für Mütter nach einer Geburt ohne eben lebendiges Kind. Wir haben aber auch einfach sowas wie Stammtische oder Vermitteln zu Stammtischen, wo man einfach bei einem Waldspaziergang sich austauschen kann. Wie war das eigentlich bei mir? Welche Geschichte trage ich mit hier durch den Wald? Und wir geben einfach diesem Thema Raum, weil wir häufig oder ich auch häufig beobachte, dass dieses Thema ein ganz, ganz großes Tabu ist in dieser Gesellschaft. Das heißt, Frauen und Männer kommen nach so einem Erlebnis einer stillen Geburt wieder an den Arbeitsplatz und es gibt gar keine Worte dafür, wie man darüber sprechen soll. Und da schaffen wir eben Räume, in denen man Worte finden kann, in denen man Formulierungen ausprobieren kann und in denen diese Kinder einfach da sind und da sein dürfen und ihren Platz finden. Also wir begleiten und beraten da sehr individuell und gucken immer sehr konkret, was braucht diese Familie jetzt gerade, damit sie gut durch diese Zeit kommt. Weil das natürlich das Schlimmste ist, was Eltern passieren kann, die sich auf ein Kind freuen, dass sie irgendwie feststellen müssen, dass dieses Kind nicht lebendig zu ihnen kommt. Trotzdem ist das Kind ja da und ist das Kind Teil der Familie. Und ich bin der festen Überzeugung, dass man bei aller Trauer und aller Dramatik, die so ein Ereignis hat, das zu einer, ich sag mal, gut integrierten Geschichte im eigenen Leben macht. Ich habe immer das Beispiel davon, dass das ein sehr besonderer Stein im Lebensmosaik ist, der aber so gelegt sein muss und so eingebettet sein muss, dass man nicht jedes Mal drüber stolpert. Ja, und dann kann man irgendwie da auch im Rückblick dran denken, ohne dass es einen grämt oder dass es einen immer wieder belastet oder immer, dass man immer wieder da ins Stolpern kommt, sondern dann ist dieses Kind einfach im Idealfall ein Teil der Familie, ein Teil der Familie, das gesehen wird und ein Baustein im Leben, der dazugehört und der das Leben eben ein Stück weit bunt macht und mit einer sehr eigenen Farbe ausstattet.
Das heißt, ihr macht auch sehr viel Trauerbegleitung tatsächlich.
Das ist ein Teil.
Ein Teil, ja.
Genau, ja. Ein Teil. Für uns ist wichtig, dass unser Angebot insgesamt weltanschaulich unabhängig ist. Das heißt, dass wir nicht bestimmte religiöse Hintergründe haben. Also viele von uns sind religiös, aber das spielt dann in der Begleitung keine Rolle. Und auch nicht an eine bestimmte Konfession von der Trägerschaft oder so gebunden sind. Für uns ist wichtig, dass wir Ergebnis offen beraten in allen Situationen. Das heißt, dass wir gucken, wie kriegen wir die Selbstbestimmung wieder dahin, wo sie hingehört, nämlich in die Hände der Eltern. Dass Eltern diejenigen sind, die Entscheidungen treffen, auch in diesen Situationen, wo man denkt, hey, was soll ich noch entscheiden? Ich meine, das Kind lebt nicht mehr, was, ne, so. Aber da gibt es dann ganz, ganz viele Optionen und Gestaltungsmöglichkeiten. Und dass wir da tatsächlich sehr ergebnisoffen begleiten. Wie geht's weiter? Was sind die nächsten Schritte, die gut für euch sind? Und dass wir es kultursensibel tun. Das heißt, dass wir wirklich auch jeweils auf den sehr persönlichen kulturellen Kontext gucken in der Familie. Aus welchem Kulturkreis, aus welcher Glaubensüberzeugung kommen die? Was sind Werte, die für die Familie wichtig ist? Und dann eben auch so beraten können, dass wir passende Lösungen finden. Beispielsweise für Fragen nach einer Beisetzung oder für Fragen nach Abschiedsfeiern oder auch eben genau für Fragen nach stiller Geburt oder so. Und kostenlos, zumindest in der Akutbegleitung, ist unser Anliegen, dass wir Familien kostenlos begleiten. Das heißt, gerade in dieser Anfangsphase, wo man sowieso gar nicht weiß, wie es jetzt weitergeht, sind wir der Überzeugung, dass die Frage nach Geld für Eltern keine Rolle spielen sollte. Das heißt, wir versuchen niederschwellig Angebote zu machen, wo erstmal jeder sagen, ja sagen kann, ohne dass er sich Gedanken machen muss, kann ich das bezahlen oder nicht oder so, dass das quasi keine Hürde ist.
Ihr heißt Initiative Pusteblume. Mittlerweile seid ihr eigentlich ja gar keine Initiative mehr, obwohl auf der Webseite noch Initiative steht. Zumindest habe ich das jetzt gehört.
Genau. Wir sind ein Verein, Initiative Pusteblume e.V. wird es dann, wenn der Brief vom Amtsgericht dann in meinem Briefkasten landet. Es wird jeden Moment soweit sein. Wir haben Anfang Februar 2025 eine Gründungsveranstaltung gehabt und einen Verein als Träger für unsere Arbeit gegründet, damit wir eben einen Rahmen haben, in dem wir zum Beispiel Spenden annehmen können, die dann auch von der Steuer abgesetzt werden können und auch einfach einen rechtlichen Rahmen haben, in dem wir uns so bewegen können, dass wir professionell agieren. Weil das ist mir total wichtig. Es gibt ganz viele Selbsthilfeangebote im Bereich von Trauer und viele Sternkinder-Selbsthilfeangebote. Und ich finde das großartig und gleichzeitig sage ich, es ist schon auch wichtig und zentral, dass Menschen, die damit konfrontiert sind mit so einer Situation, eine professionelle Beratung bekommen. Also dass das Menschen sind, also alle, die bei uns beraten, sind in diese Richtung ausgebildet, sind in einer regelmäßigen Supervision oder in einem regelmäßigen Austausch, wissen sehr genau, wo ihre Grenzen sind, wo sie auch sozusagen abgeben oder sagen, jetzt passt es nicht mehr. Und ich glaube, das ist die Voraussetzung dafür, dass Familien dann auch tatsächlich da eine hilfreiche Ressource drin finden.
Wie groß ist euer Verein jetzt?
Oh, ich kann jetzt gar nicht die genaue Mitgliederzahl sagen. Ich glaube, wenn wir so tippen, um die 10, also ein bisschen mehr als diese notwendigen 7 haben wir schon. Aber man kann eben jetzt auch einfach Mitglied werden bei uns. Auf der Website www.initiativepusteblume.de mit oder ohne Minus dazwischen, das funktioniert beides, kann man sich informieren, kann man rausfinden, wie man Mitglied wird und dann mit einem sehr moderaten Jahresbeitrag zum Beispiel auch kontinuierlich die Arbeit unterstützen. Und dann natürlich auch, wie das in einem Verein als demokratische Struktur ist, auch ein Stück weit mitbestimmen im Rahmen von einer Mitgliederversammlung, wo es hingeht und wie es weitergeht.
Verteilt sich die Hauptarbeit der Initiative Pusteblume auf mehrere Menschen oder liegt alles auf deinen Schultern?
Glücklicherweise verteilt sich das. Wir sind also im Moment so ein Kernteam von 4 Menschen, worunter eine Hebamme ist. Darüber bin ich sehr froh, weil die natürlich ganz große Expertise in Fragen von Geburt und Schwangerschaft hat. Eine Trauerbegleiterin, die lange Zeit bei einem Bestatter gearbeitet hat, also die dieses ganze Thema Bestattung und so weiter nochmal sehr im Blick hat. Ein Vater, also ein Mann, der die Väterperspektive vor allem im Blick hat, aber auch einfach als systemischer Berater irgendwie so Familienberatung macht. Und eben mir, die ich als systemische Coach und als ausgebildete Beraterin für solche Familien eben Beratung mache. Und darüber hinaus, das finde ich auch immer ganz wichtig, arbeiten wir in einem ganz großen Netzwerk an unterschiedlichen Institutionen, die sich mit diesem Themenbereich, sage ich jetzt mal, beschäftigen. Das sind einerseits die Klinikseelsorgen hier im Landkreis oder im Umkreis. Der ambulante Hospizdienst Reutlingen gehört da eng dazu. Das sind aber auch sowas wie die frühen Hilfen im Landkreis Reutlingen oder andere Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen, die wo einfach Menschen sind, die nochmal eine ganz eigene Expertise haben, wenn es zum Beispiel um die Frage nach finanzieller Unterstützung für Beisetzung geht oder so. Also wo wir auch tatsächlich ein ExpertInnen-Netzwerk weiter vermitteln können, wenn wir merken, okay, es geht jetzt über das, was wir wissen und was wir können und was wir auch an Ressourcen haben hinaus, dann arbeiten wir quasi in einem ganz engen Netz aus Stellen, die eine entsprechende Expertise haben.
Du warst vor einem Jahr beim Lokalmagazin zu Gast, fast ein Jahr her, glaube ich. Damals wart ihr bei der Gründung der Initiative, mittlerweile seid ihr ein Verein. In diesem Jahr ist ganz bestimmt ganz, ganz viel passiert für euch. Und wie habt ihr euch denn entwickelt? Haben sich dann seitdem auch viel mehr Familienfrauen bei euch gemeldet? Oder noch gar nicht so?
Also tatsächlich würde ich sagen, wir sind immer noch in Gründung begriffen. Und das ist bei so einem Thema auch, also wo ich sagen würde, lieber gründlich als schnell. Also wo wir jetzt das letzte Jahr genutzt haben, um mit ganz vielen Menschen in Kontakt zu gehen und mit ganz vielen Menschen eben dieses Netzwerk auszubauen. Und Netzwerkarbeit ist einfach Vertrauensarbeit. Da muss man sich mal hinsetzen und einen Kaffee trinken oder auch zwei und drüber reden. Wie siehst du das? Wie sehe ich das? Und so. Das haben wir jetzt gemacht. Tatsächlich ist für uns eine große Herausforderung, vor der wir uns jetzt in diesem Jahr sehen, wo wir ein Verein sind und wo wir jetzt sagen, okay, jetzt geht's langsam los, die Infrastruktur steht sozusagen. Die Frage danach, wie kommen wir an oder wie erfahren betroffene Familien von uns? Und zwar im Idealfall möglichst früh in der Schwangerschaft oder in der Situation und nicht erst nach 2, 3 Monaten, wenn eigentlich alles schon erledigt ist, sondern wie erfahren Familien von dieser möglichen Unterstützung? Und da sind wir gerade natürlich mit den Kliniken, mit der Klinikseelsorge im Gespräch und entwickeln gerade aber auch Ideen, wie wir das weiter in die Netzwerke bringen können. Weil für mich ist der wesentliche Punkt der, dass ich sage, Familien müssen wissen, dass es diese psychosoziale Begleitungsmöglichkeit gibt, damit sie sich dafür oder dagegen entscheiden können, die wahrzunehmen. Für mich ist es vollkommen in Ordnung, wenn jemand in so einer Situation sagt, ich will mit niemandem reden und lasst mich alle in Ruhe. Aber das soll die Person machen vor dem Hintergrund des Wissens, da gibt es eine Stelle, an die ich mich wenden kann. Und mein Gefühl ist, dass wir da noch nicht gut genug sind, dass wir noch nicht überall gut genug ankommen. Das ist jetzt so die Aufgabe für die nächsten Wochen und Monate.
Eine Möglichkeit, diese Sendung.
Genau.
Genau. Ich würde sagen, wir unterbrechen mit dem ersten Song. Du hast ein Lied mitgebracht.
Ja, Homesick von Kings of Convenience. Ein totaler Wohlfühlsong für mich. Also so ein Song, wenn ich mal Energie brauche. Füße hochlegen und das Lied hören.
Ihr hört die Sendung Stille und bei mir zu Gast Lisa Unterberg. Sie ist von der Initiative Pusteblume. Die Initiative begleitet, unterstützt bei pränataler Diagnose bzw. Tod eines Kindes während der Schwangerschaft oder rund um den Geburtszeitraum. Pränatale Diagnose, was genau bedeutet das denn eigentlich?
Also im Großen und Ganzen ist pränatale Diagnose ein Verfahren, wo, wie es schon sagt, pränatal, also vor der Geburt, Kinder untersucht werden. Und das sind sehr unterschiedliche Verfahren. Das geht los bei dem, was jeder kennt, der schon mal Kinder gekriegt hat, nämlich so einem Ultraschall beim Frauenarzt. Auch das ist schon Teil von Pränataldiagnostik. Dieser Standard-Ultraschall, der dreimal oder noch öfter in der Schwangerschaft gemacht wird. Und dann geht es aber eben weiter, dass zum Beispiel ein Feinultraschall gemacht wird, also werden kann, also die Organe von Kindern sehr genau angeschaut werden. Das, was wahrscheinlich viele kennen, ist sowas wie Nackenfaltenmessung, wo man dann bestimmte chromosomale Aberrationen, also Abweichungen von den üblichen Chromosomen mit Wahrscheinlichkeiten bestimmen kann. Bis hin zu Blutuntersuchungen, die bestimmte chromosomale Abweichungen zeigen oder eben Untersuchungen vom Fruchtwasser oder aus der Plazenta, aus dem Plazentagewebe. Und dass das möglich ist, ist natürlich ein unfassbarer Fortschritt in der Medizin, der ganz viel Positives mit sich bringt, nämlich dass wir bestimmte diagnostische Verfahren jetzt haben, wo wir einfach Erkrankungen sehen, die schon in der Schwangerschaft behandelt werden können. Und damit vielen Kindern oder vielen Familien auch tatsächlich helfen können. Und wie alles hat auch das eine schwierige Seite, nämlich dass wir schon sehr früh auch Informationen kriegen, die uns vor sehr existenzielle Fragen stellen. Das heißt zum Beispiel, ich bekomme in der pränatalen Diagnostik eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit genannt für eine Erkrankung oder für eine genetische Aberration, wie zum Beispiel Trisomie 21, das man unter Down-Syndrom kennt. Und dann muss ich als Eltern mit dieser Information irgendwie umgehen. Das ist erstmal eine Herausforderung. Das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, dass die Frage oder dass das Wissen darum, dass das Kind, das dort auf die Welt kommt, wahrscheinlich eine Erkrankung oder Behinderung hat, mich inzwischen auch vor die Entscheidung stellt, als Eltern möchte ich mit einem Kind mit Behinderung leben. Und das ist eine extrem herausfordernde Entscheidung, weil ich mich auf der einen Seite, weil ein Kind, ein Leben mit einem Kind mit Behinderung ist extrem herausfordernd. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Und genauso herausfordernd wäre es aber, sich dazu zu entscheiden, dass dieses Kind eben nicht lebendig zu uns als Familie kommt. Und ich glaube, das muss ich gar nicht weiter ausführen, dass diese Fragen natürlich extreme auch innermenschliche Konflikte, aber auch Konflikte in der Partnerschaft und also, um es ganz überspitzt zu sagen, diese Entscheidung kann man nicht treffen und trotzdem muss man sie treffen in dem Moment, wo man so eine Diagnose bekommen hat. Und zur pränatalen Diagnostik, also das, was ich jetzt gerade eben genannt habe, dieser übliche Ultraschall in der Schwangerschaft, teilweise auch schon sehr früh in der Schwangerschaft, bringt dann eben auch manchmal die Nachricht mit sich, dass das Kind, das da in meinem Bauch ist, nicht mehr lebt. Und auch das ist natürlich für Eltern eine ungeheuerliche Situation.
Und dann gibt ihr auch noch Begleitung bei Tod eines Kindes während der Schwangerschaft oder rund um den Geburtszeitraum. So habt ihr es, hast du es auf die Webseite geschrieben. Was verbirgt dieser Satz?
Hinter diesem Satz verbirgt sich eine Tatsache, die vielen Menschen, die Kinderwunsch haben oder schwanger werden, gar nicht so klar ist. Manchmal dann doch schon irgendwie, aber auch nicht so richtig. Nämlich die Tatsache, dass ein nicht geringer Anteil, sage ich, so nenne ich das jetzt mal, von Kindern, die gezeugt sind, die Schwangerschaft nicht überleben. Und da gibt es sehr unterschiedliche Zahlen. Die einen sprechen von einem Viertel der Kinder, dann gibt es irgendwas von 20% oder plus, minus. Also ich, und um es ganz ehrlich zu sagen, ob das jetzt 18 oder 33% sind, ist eigentlich egal. Für Eltern fühlt sich das immer 50-50 an und jeder kennt das in den ersten 12 Schwangerschaftswochen, dieses Geläufige, da erzählt man erstmal nichts, weil wer weiß, ob das schon gut geht. Und das heißt, so ein bisschen so ein Wissen ist schon da, dass viele Schwangerschaften in den ersten 3 Monaten enden, ohne dass das Kind lebensfähig wäre. Das sind ganz häufig genetische Abweichungen, die ein Kind auch nicht hätten lebensfähig sein lassen, so. Aber da gibt es sehr unterschiedliche Gründe dafür. Unabhängig von dem Grund ist das Kind ja da. Und ich sage immer, Elternschaft beginnt nicht ab Woche 13 oder ab Woche 5 oder ab Woche 22 oder nach der Geburt, sondern Elternschaft fängt für mich in dem Moment an, wo Eltern sich um ein Kind sorgen. Und das ist ja ganz häufig schon vor der Empfängnis, ne? Also viele Kinder entstehen aufgrund eines Kinderwunsches. Und dieses Sorgen geht ja weiter. Und in dem Moment, wo ich einen positiven Schwangerschaftstest, spätestens in dem Moment, wo ich einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand habe, als Frau entsteht eine Verbindung und eine Beziehung zu diesem Menschen in meinem Bauch. Und unabhängig davon, wie lange dann tatsächlich das Herz schlägt, ist dieses Kind Teil einer Familie und braucht dieses Kind einen Platz in der Familie. Und das ist dann im Grunde genommen da, wo unsere Arbeit anfängt.
Die Initiative habt ihr Pusteblume genannt. Ich komme jetzt ein bisschen weg von den Diagnosen, die es gibt. Und zwar zum Namen. Warum Pusteblume?
Also es gibt sozusagen noch so eine Bottomline oder so eine zweite Überschrift, die heißt Hoffnung und Erinnerung im Wind der Liebe tanzen lassen. Und ich finde tatsächlich diese Pusteblume, also erstens finde ich Pusteblumen großartig, weil sie gute Laune machen. Und ich finde dieses Symbol dafür, dass da was fliegen geht oder was weggeht und da, wo es hinfällt, entsteht was Neues draus, nämlich so knallgelber Löwenzahn, der ja auch tatsächlich, wenn man ihn aus seinem Rasen raushaben will, wirklich kein einfacher Sparringspartner ist, der sehr, sehr tiefe, lange Wurzeln hat, so ganz tiefe Pfahlwurzeln und irgendwie ganz tief in der Erde verwurzelt ist. Und gleichzeitig hat es was Leichtes, ja. Und dieser Moment aus Hoffnung und Erinnerung und irgendwie was tief in uns verwurzelt ist, das kommt bei mir oder für mich mit diesem Bild der Pusteblume irgendwie ganz gut raus. Und es geht uns tatsächlich darum, zu gucken, wo gibt es sozusagen leichte Momente und wo gibt es Momente des Gehenlassens und des Wiederkommens und auf der anderen Seite, wo sind wir verwurzelt? Und wie sind wir auch mit den Menschen verwurzelt? Wie ist das Kind in uns verwurzelt? Auch wenn ich mich von der Vorstellung verabschieden muss, dass ich dieses Kind irgendwann auf seinem Abiball begleiten werde oder dass ich den Führerschein zahle oder dass mit diesem Kind Hochzeit feiere oder was auch immer, ja, das einschule. Die Trauer oder der Abschied von so einem Kind ist ja auch ganz viel Trauer und Abschied um bestimmte Ideen und Wünsche und Vorstellungen, die ich habe oder hatte oder die ich von mir auch habe als Eltern. Und deswegen ist eine unserer ersten Botschaften immer an die Familien, ihr seid Eltern. Unabhängig davon, ob das Herz jetzt 5 Wochen oder 42 Wochen oder 27 Jahre geschlagen hat, ihr seid Eltern und ihr habt in dieser Rolle auch bestimmte Aufgaben. Und ich glaube, dass man diese Aufgaben auch ein Stück weit erfüllen muss, damit man damit seinen Frieden oder seinen Weg finden kann. Und für mich ist ganz wesentlich, eine ganz wesentliche Aufgabe von Elternschaft besteht darin, egal bei welchem Kind, dass dieses Kind einen Platz auf dieser Erde findet und seinen Platz in unserer Familie und eben auf dieser Welt. Und das ist auch die Aufgabe von Kindern, die während der Schwangerschaft oder rund um die Geburt versterben, dass wir da gucken mit Familien, wo ist der Platz dieses Kindes? Also zum Beispiel sowas wie Gedenkfeiern zu gestalten, ja, oder Beisetzung zu gestalten. Eltern haben in Baden-Württemberg nach baden-württembergischem Bestattungsrecht quasi instantan das Recht, ihr Kind auch zu bestatten. Also nicht erst irgendwie ab Schwangerschaftswoche 12 oder so. Das ist eines der Missverständnisse. Es gibt ein Bestattungsrecht für alle Kinder, egal in welcher Schwangerschaftswoche die geboren werden. Es gibt dann irgendwann eine Bestattungspflicht, nämlich wenn das Kind, das geboren wird, schwerer als 500 Gramm ist oder wenn das Kind bei der Geburt noch lebt oder die 24. Schwangerschaftswoche überschritten ist, dann müssen Eltern ihr Kind selbst bestatten, aber ansonsten haben sie das Recht dazu. Und wenn sie das individuell nicht machen wollen, gibt es die Möglichkeit oder gibt es die Verpflichtung der Kliniken oder der Institutionen, in denen das Kind geboren wird, diese Kinder zu bestatten. Und zwar würdevoll, genau, denen einen würdevollen Rahmen zu geben. Deswegen gibt es in allen Kliniken mindestens zweimal im Jahr in der Regel eine Bestattungsfeier oder eine Gedenkfeier für früh verstorbene Kinder, die auch für Eltern immer so ein ganz wichtiger Ankerpunkt ist, wo wir auch immer gucken, dass wir dabei sind, um mit Familien in den Austausch und ins Gespräch zu kommen.
Du hast jetzt mehrmals die Message erwähnt, ihr seid Eltern, egal wie lange das Herz geschlagen hat. Wie nimmst du das in der Gesellschaft wahr?
Das ist gesellschaftlich total schwierig, weil das natürlich viel einfacher ist, Menschen als Eltern wahrzunehmen, wenn die so ein Kind auf dem Arm haben. Und es gibt immer mal wieder diese Sätze, die ich höre von, naja, waren ja erst 5 Wochen, war ja noch nicht so richtig Kind. Oder ja, in den ersten 12 Wochen, da passiert es immer wieder. Oder so Beschwichtigungsversuche. Und diese Beschwichtigungsversuche sind deswegen so schwierig auch für betroffene Eltern, weil sie dieses Kind nicht anerkennen. Ich weiß nicht, was wir verlieren würden, wenn, außer dieses Tabu, wenn wir diese Kinder anerkennen und sagen, okay, es gibt neben den Kindern, die um uns rumspringen und wahnsinnig viel Lärm machen und so weiter, gibt es Kinder, die wir nicht sehen, weil sie nicht jetzt hier bei uns sind, aber trotzdem sind sie da. Und das finde ich, das ist gesellschaftlich ganz schwierig, weil ich glaube, da gibt es ein großes, auch sozusagen historisch gewachsenes Konstrukt aus Schuld, aus Angst, aus Bedenken, aus Tabu, wo man auch nicht weiß, wie soll man das aussprechen. Ich höre ganz häufig von Frauen, denen gerade so eine frühe Fehlgeburt, die verhältnismäßig häufig eben vorkommt, je weiter eine Schwangerschaft voranschreitet, desto seltener passiert es. Aber gerade von Frauen mit diesen frühen Fehlgeburten, die dann erzählen, und das habe ich meiner Mama erzählt, und plötzlich sagt die, ja, du, bei uns 3 Kinder. Und meine Großmutter, die dann plötzlich so anfangen nachzudenken und in ihrer Familie plötzlich ganz viele Spuren von verstorbenen Kindern finden. Oder immer wieder Berichte aus Altenheimen oder Palliativversorgungsinstitutionen, die sagen, kurz vor dem Tod wird es dann nochmal aktuell, dass es da ein Kind gab, das eben früh verstorben ist. So, das heißt, es gibt da ganz viele Kinder. Ich würde so sagen, auf alle 3, 4 Kinder, die um uns rumspringen, ist ein Kind dabei, das eben das nicht da ist. Aber sie sind doch irgendwie da in den Familien und doch irgendwie Teil unserer Gesellschaft. Und als diese sollten wir sie anerkennen, weil ich glaube, damit geht so eine ganz große Last auch von betroffenen Familien, dass sie plötzlich wissen, okay, ich bin nicht alleine, sondern das betrifft ganz viele. Und es gibt viele Menschen oder es gibt viele Familien, die damit einen guten Weg finden.
Ich würde sagen, wir machen nochmal eine Musikpause. Du hast Musik mitgebracht. Welches Lied möchtest du als nächstes hören?
Ja, von Gisbert zu Knipshausen. das Lied, das Licht dieser Welt, dass ich einfach ein großartiges Lied über das Thema Geburt und auf die Welt kommen finde und dass ich sozusagen allen Kindern, egal wann sie auf die Welt kommen und ob mit oder ohne Herzschlag sozusagen zurufen möchte.
Auf der Wüstenwelle 96,6 MHz, 97,45 im Kabel und natürlich auch im Internet wüste-welle.de. Ihr hört die Sendung Still und zu Gast Lisa Unterberg. Wir haben uns bisher über euren Verein, Initiative Pusteblume und was ihr so macht, unterhalten. Wir haben auch über die verschiedenen Diagnosemöglichkeiten gesprochen, pränatale Diagnose und Fehlgeburt. Genau, aber wie sieht denn so eine individuelle Begleitung in der Praxis aus? Also gibt es ein paar Grundlinien zur Begleitung?
Eine ist, das passt jetzt gerade auch so gut zu dem Song, den wir gerade gehört haben, wo es nämlich für mich vor allem um dieses so ein bestimmtes Gefühl geht, das man hat gegenüber Kindern, nämlich ein Grundgefühl der Liebe. Und ich glaube, das können alle Eltern sofort nachvollziehen. Und dieses Grundgefühl der Liebe ist auch da, wenn eine pränatale Diagnose oder die Diagnose eines Todes reinkommt. Und ganz häufig in dem ganzen Trubel und in dem ganzen Stress geht das Gefühl oder die Wachsamkeit für dieses Gefühl aber den Eltern verloren. Und das ist immer so ein erster Schritt, dass wir sagen, okay, zum Beispiel nach einer pränatalen Diagnose, dieser Konflikt, der entsteht ja, weil ihr dieses Kind unfassbar lieb habt. Und die große Trauer nach einem Tod des Kindes, die ist ja da, weil ihr dieses Kind wahnsinnig liebt. Und diese Liebe in den Mittelpunkt zu stellen, zu sagen, okay, das ist jetzt erstmal das, was da ist und was wichtig ist und wo wir gucken müssen, wie können wir im Rahmen, und das gibt so ein bisschen so einen Rahmen, ja, Entscheidungen treffen und die nächsten Schritte gehen. Und dann ist so ein zweiter Punkt immer, dass wir den Eltern die Botschaft mitgeben können, in der Regel, ihr habt Zeit. Ihr müsst keine Entscheidung jetzt sofort instant jetzt treffen, sondern in der Regel habt ihr Zeit. Es gibt medizinische Ausnahmen, wo schnelles Handeln notwendig ist. Das merken Frauen in der Regel. Dann fühlen die sich krank, wenn die irgendeine Infektion haben. Und dann weisen Ärzte auch sehr genau darauf hin. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es keine dringende Notwendigkeit, schnell zu handeln. Und dann kann man sich zum Beispiel auch die Frage nochmal stellen, das ist immer was, was ich auch Eltern sage, das Kind ist ja jetzt noch bei euch. Was wollt ihr mit diesem Kind noch machen? Ans Meer fahren? Im Wald spazieren gehen? Was? Ne? So. Und über dieses Zeithaben entstehen dann auch wieder Optionsräume oder Möglichkeiten zum Nachdenken und auch so, dass man in so Entscheidungen reinwächst. Weil natürlich diese Dinge, mit denen Eltern dann konfrontiert sind, so groß sind, dass wir sie zwar irgendwie verstehen, aber irgendwie auch nicht. Und natürlich unser Bauchgefühl und unsere, wenn man so will, Seele oder unser Fühlen ist immer drei Schritte hinterher. Oder ich erlebe immer wieder, dass das so ein Schlüssel ist, dass man Eltern aus einem Tempo rausholt. Auch aus einem Tempo, den eine medizinische Versorgung in Deutschland vorgibt. Ne? Das gibt so einen Schwangerschaftsabbruch nach dem Tod eines Kindes umzusetzen ist. In Kliniken relativ unkompliziert und eine OP, die man gut dazwischen schieben kann. Also da gibt es überhaupt keine Notwendigkeit, jetzt zu warten häufig, sondern das geht dann zack, zack. Aber dass der Kopf hinterherkommt und das Herz hinterherkommt, das braucht einfach Zeit. Und dafür ist es manchmal ganz gut, wenn man da die Möglichkeit hat, einen eigenen Weg zu finden. Und der dritte wesentliche Punkt ist, dass, also ihr liebt euer Kind, ihr seid Eltern, ihr habt Zeit. Und der dritte Punkt ist immer so ein bisschen, ihr seid diejenigen, die entscheidet. Also Eltern in ihre Selbstwirksamkeit zurückzubringen. Zu sagen, ihr entscheidet, wo und wann und wie dieses Kind auf die Welt kommt. Ihr entscheidet darüber, zum Beispiel, wie ihr euer Kind nach der Geburt kleidet. Ja, und das ist immer für Eltern so ein ganz großes, ah ja, wir können dem Kind was anziehen. Ne? Und dann hat man plötzlich wieder so einen Faden in der Hand, wo man anfangen kann zu gestalten und wo wir dann auch immer mal wieder Ideen reingeben können oder Impulse. Also zum Beispiel Eltern die Idee mitgeben, naja, überlegt doch, gibt es Dinge, die ihr vielleicht schon für das Kind besorgt habt, sei es ein Strampler oder ein Schnulli oder was auch immer, oder was euch mit diesem Kind verbindet, dass es möglicherweise Sachen gibt, die ihr dem Kind mitgebt und einen Teil behaltet ihr oder so, dass man einfach Rituale findet, Gestaltungsmomente findet. Immer wieder sprechen wir auch über den Namen. Wie heißt das Kind? Häufig gibt es gerade in den frühen Schwangerschaftswochen nur sowas wie einen Arbeitstitel, aber auch das ist ja schön. Also, dass ganz klar ist, das ist ein Kind, dass wir als dieses Kind anerkennen. Und dann passiert ganz viel auf einer individuellen Ebene. Und die Erfahrung, die ich aber tatsächlich immer wieder mache, ist, dass wenn Familien sozusagen so ein bisschen ihre Perspektive ändern, dass sie sehen, okay, es geht hier um Liebe zu unserem Kind. Es geht darum, dass wir Entscheidungen treffen können und wir haben dafür Zeit und einen Raum. Dass das für ganz viele Eltern dann schon ein großer Schritt ist und häufig schon reicht, um gut und selbstbestimmt da durchzugehen. Und das, glaube ich, ist der große Wert in dieser frühen Begleitung oder Beratung von Eltern, dass dann ganz viele Sachen selbst entschieden werden und man sich nicht ausgeliefert fühlt in einem Krankenhaus oder so, sondern man es selber gestalten kann und irgendwie auch anders dabei ist, dann auch, wenn man das Kind kennenlernt nach einer Geburt und damit dann so ein bisschen auf einer anderen Schiene ist und schon einen guten Weg finden kann. Also es braucht dann irgendwie keine 100 Stunden Psychotherapie oder Trauerarbeit oder so, wenn man das schon selbstbestimmt gestaltet von Anfang an.
Es ist ja auch so, dass Frauen das Recht auf Hebammenbetreuung haben.
Frauen haben ein Recht auf Hebammenbetreuung und das heißt ein Recht auf Hebammenbetreuung, die von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt wird. Quasi ab dem positiven Schwangerschaftstest in einigen Indikatoren, so unerfüllter Kinderwunsch oder so teilweise auch schon vorher, aber spätestens ab dem positiven Schwangerschaftstest kann ich mir eine Hebamme suchen und die begleitet im Idealfall dann auch nach Totgeburten oder nach stillen Geburten, wie ich sie lieber nenne, in Fragen von Rückbildung, in Fragen auch ein bisschen von den körperlichen Prozessen, aber natürlich auch den psychosozialen Prozessen. Und da lohnt es sich absolut sehr früh schon in der Schwangerschaft, sich eine Hebamme zu suchen, damit die dann eben auch entsprechend begleiten kann.
Nach so einer stillen Geburt ist es ja leider so, dass Frau immer direkt wieder an den Arbeitsplatz zurück muss. Und es gibt ja keinen Mutterschutz. Ist
doch.
Da wirklich?
Ja.
Seit
Februar, im Februar.
Diesen Jahres hat
der Deutsche Bundestag, noch der alte Bundestag, auf eine Initiative, und zwar auf eine Bürgerinitiative von Natascha Sagorski hin, also wirklich von einer selbst betroffenen Frau, hat der Bundestag einen gestaffelten Mutterschutz in Deutschland beschlossen. Das heißt, dass Frauen ab der 12. Schwangerschaftswoche ein Recht auf Mutterschutz oder Anspruch auf Mutterschutz haben, der gestaffelt ist, je nachdem, wann das Kind geboren wird. Je später es geboren wird, desto länger ist dieses Recht auf Mutterschutz. Und der Unterschied ist der, dass ich bei einer Krankschreibung muss ich quasi zu meinem niedergelassenen Gynäkologen, zu meiner niedergelassenen Gynäkologin gehen und eine Krankschreibung erfragen, die dann häufig, gerade wenn das jetzt ein, zwei Wochen her ist, die stille Geburt sagen, naja, aus gynäkologischer Sicht gibt es nichts mehr, wofür ich sie krankschreiben kann. Bitte gehen Sie zu einem Psychiater oder zu Ihrem Hausarzt oder so, also weil Gynäkologen können nicht aufgrund von Trauer krankschreiben. Das heißt, es war für Frauen häufig eine Art Spießrutenlauf, der dann spätestens nach 6 Wochen im Krankentagegeld geendet hat, das ja deutlich unter der eigentlichen Gehaltshöhe liegt. Und der Mutterschutz ist dann wie bei einer regelgerechten Geburt nach 40 Wochen so, dass der einem automatisch zufällt, dass der von den Krankenkassen voll bezahlt wird. Das heißt, man kriegt einen vollen Gehaltsausgleich und danach kann man sich ja immer noch krankschreiben lassen, aber dann sozusagen kommen diese 6 Wochen Krankschreibung nochmal obendrauf. Und ich finde gerade auch für die Sichtbarkeit und die Anerkennung von Frauen nach einer frühen stillen Geburt ist das ein enormer Schritt. Und ich glaube, es war sogar fraktionsübergreifend. Also ich glaube, da gab es irgendwie, das war eine große Einheitlichkeit. Wird das mal nachgoogelt, das war ein ganz emotionaler Moment im Bundestag, weil Natascha Sikorski, die übrigens das sehr lesenswerte Buch geschrieben hat, Jede dritte Frau, die saß oben selber im Bundestag und hat es gesehen. Und ich finde es ein phänomenales Beispiel für Empowerment, für Frauenrechte, für aber auch einfach für bürgerschaftliches Engagement und eine ganz, ganz große Errungenschaft. Ja.
Das freut mich jetzt sehr. Das wurde auf jeden Fall mal Zeit.
Genau. Wir machen noch mal eine Musikpause und danach würde ich mich gerne mit dir noch ein bisschen über eure Finanzierung von der Initiative Pusteblume unterhalten.
Ja.
Du hattest noch den Song Was ist deine Geschichte von Kino rausgesucht.
Genau.
Gibt es einen Hintergrund zu dem Song oder
ich
nicht?
Finde, so vor dem Hintergrund von die verstorbenen Kinder gehören auch zu unserer Geschichte dazu. Und wir werden so selten nach ihnen gefragt. Und ich finde das einfach einen tollen Song, der Mut macht, nochmal nachzufragen bei Menschen. Und der zeigt, was für tolle Begegnungen entstehen, wenn man Fragen stellt und eben jenseits von Tabus spricht.
Bei mir zu Gast Lisa Unterberg von der Initiative Pusteblume. Zum Abschluss möchte ich mich gerne noch mit dir über eure Finanzierung unterhalten. Wie finanziert ihr die Initiative Pusteblume? Du hast vorhin irgendwann mal erwähnt, die Beratungen, die Begleitung bei euch ist kostenlos, aber ihr macht das ganz bestimmt nicht alles ehrenamtlich.
Im Moment tatsächlich das meiste schon, weil das Geld gerade noch nicht da ist, dass es finanzierte Strukturen sein können. Da arbeiten wir aber ganz explizit darauf hin, weil ich finde, dass diese Beratung in Strukturen passieren muss, die nicht ehrenamtlich nebenher passiert, sondern die professionell passiert und auch bezahlt ist. Deswegen gucken wir, dass wir Beratungen tatsächlich jetzt von Anfang an gegenfinanzieren und die BeraterInnen auch auf Honorarbasis bezahlen. Das schaffen wir über so eine Quersubventionierung. Also wir erleben einerseits, dass Familien, nachdem sie aus der Akutsituation raus sind, ganz häufig dann spenden oder sich bedanken, indem sie Spendenkästchen irgendwo aufstellen und uns das Geld zukommen lassen. Wir erleben aber auch, dass Initiativen oder Menschen, die wohltätig organisiert sind, sowas wie so Serviceclubs oder so, sich für unser Thema begeistern und uns unterstützen. Und natürlich auch Einzelpersonen, also Menschen, die selber was Ähnliches erlebt haben oder auch Menschen, die sagen, Mensch, in meiner Familie ist sowas passiert und es wäre so toll gewesen, wenn die eine Unterstützung wie euch gehabt hätte. Dann sind es Menschen, die uns Geld geben und wir haben im letzten Jahr ein Crowdfunding gestartet, quasi ganz zu Beginn der Initiative, wo wir um warmen Rückenwind gebeten haben und da so eine Grundfinanzierung haben einwerben können, die uns jetzt eben sowas wie rechtliche Beratung oder so finanziert hat zu Beginn. Das war extrem wertvoll. Und ansonsten gucken wir, dass wir über kreative Möglichkeiten an Geld kommen, dass wir dann Familien direkt zukommen lassen können. Und wie man uns unterstützen kann, das findet man auf der Website www.initiativepusteblume.de.
Ja, vielen Dank, dass du zu Gast warst, dass du dich mit mir unterhalten hast. Vielen Dank für deine offenen Worte. Und ja, ihr hört die Wüste Welle, 96,6 Megahertz, 97,45 im Kabel und im Internet wüste-welle.de. Die Wiederholung der Sendung Still hört ihr am Dienstag, 10. Juni um 10 Uhr und die nächste Live-Sendung dann am Mittwoch, 18. Juni um 11 Uhr. Verantwortlich für die Sendung Eis und Drei und bei mir zu Gast war Dr. Lisa Unterberg.
Vielleicht als letzter Gedanke noch, in dem Moment, wo ein Herz schlägt, ist auch immer das Potenzial dazu da, dass das Herz aufhört zu schlagen. Ob das nach 5 Wochen, nach 25 Wochen, 25 Jahren oder 95 Jahren ist. Das sollte uns aber nicht davon abhalten, das Leben so, wie wir es haben, zu genießen und auch so eine Zuversicht und Hoffnung zu haben, dass wir mit dieser Trauer weiterleben können, dass sie sich verändert und sich umwandelt und irgendwann Teil von unserem Leben wird. Und wir vielleicht auch wieder tanzen können. Letzter Song, Tanz um dein Leben.